Die Stanwell-Pfeife ist da. Der Messetabak steht heute im Fokus und 5 Rosinski-Schnupftabake habe ich probiert. Viel Spaß beim Zuhören.
Are you ready? Smoke the pipe.
Will you sit down and relax and simply have a good time? Set aside your fear and your grief, and simply live the moment, and you'll see you're free.
Ja, herzlich willkommen zu Strandkorbgedöns. Das ist heute die 4. Folge der 3. Staffel. Wir haben Sonntag, 21. Mai 2023 mittags und ich freue mich sehr, dass ihr wieder dabei seid. Und ich möchte heute mit einem herzlichen Dankeschön an euch starten. Und zwar für folgenden Umstand. Während ich mich auf der Messe in Hanau mit verschiedenen Menschen unterhalten habe, Pfeifenbauern, aber auch einfach Besuchern der Messe und auch bei Gesprächen im Nachgang dieser Messe, ist mir aufgefallen, dass ich eigentlich sehr wenig weiß, was Pfeifen und Tabak angeht, im Vergleich zu anderen Leuten. Ich bin immer wieder erstaunt, wie viel andere Pfeifenraucher, unter anderem natürlich auch andere YouTuber, über Pfeifen und Tabak wissen. Und zwar über ganz komplexe Zusammenhänge, über die Geschichte von Pfeifenmarken, über die Geschichte einzelner Pfeifenbauer und deren Besonderheiten, über die Geschichte von Tabakhändlern, Tabakmarken, Tabakherstellern und so weiter. Das alles weiß ich zum großen Teil gar nicht. Ja, und ich erdreiste mich, einen Podcast zu machen, in dem es schwerpunktmäßig um Pfeifenrauchen geht. Und das habt ihr mir noch nie vorgeworfen. Ja, also mir ist aufgefallen, dass ich zum Beispiel auch gerade so in früheren Folgen in Gesprächen mit Gästen Sachen nicht wusste, die ich jetzt mittlerweile weiß, wo ich dann denke, okay, jemand, der einen Pfeifen-Podcast macht, sollte das eigentlich wissen. Und trotzdem, noch nie habe ich in irgendeiner Weise sowas wie Hate oder Kritik oder Herabsetzung von euch bekommen in den Kommentaren oder auch in privaten Zuschriften. Nie, niemals, kein einziges Mal. Und ich würde wetten, in vielen anderen Bereichen, wenn ich mich da erdreisten würde, praktisch einen YouTube-Kanal oder einen Podcast zu machen und Dinge zu erzählen, die vielleicht nicht ganz stimmen oder wo deutliche Wissenslücken auftreten, dass ich da sowas von die, wie soll ich sagen, also die Leviten gelesen bekommen würde von den Hörern und übelst hart kritisiert werden würde. Aber das ist noch nie passiert. Und das, finde ich, ist was Besonderes in der Pfeifen-YouTube- oder generell Pfeifen-Community in ganz Deutschland. Das ist schon besonders. Und gut, ich habe auch nicht den Anspruch, das alles zu wissen, muss ich dazu sagen. Ich lerne gerne dazu und ich hoffe, dass irgendwann sich immer mehr Wissen ansammelt und ich dann auch immer fundiertere und interessantere Beiträge liefern kann. Aber mein Ziel war ja immer einfach, einen Podcast über Genuss zu machen, ja, über das Genießen von Pfeife rauchen und über meine persönlichen Wahrnehmungen und Erfahrungen, die ich einfach gerne teilen will. Trotzdem finde ich das bemerkenswert, dass das niemanden zu stören scheint, dass ich da große Wissenslücken habe. Ja, Dankeschön dafür. Gleichzeitig ist es natürlich so, dass man solche Dinge, die oft mehr so Insiderwissen sind, gar nicht wirklich gut irgendwo nachlesen kann. Dieses Wissen entsteht durch die Kontakte in der Community, durch Gespräche mit erfahrenen Pfeifenrauchern und Pfeifenhändlern, Pfeifenbauern und ist schwer jetzt irgendwie gezielt sich anzueignen. Also man kann schlecht hergehen und kann sich ein Buch kaufen und es lesen, weil zum Beispiel solche Sachen wie, dass bestimmte Tabake von verschiedenen Marken eigentlich identisch sind, aber nur ein anderes Label haben, eigentlich in derselben Fabrik hergestellt sind und die ja eigentlich identisch, wirklich hundertprozentig identisch sind, nur ein anderes Label haben, das wird nirgends irgendwo geschrieben stehen. Ja, das erfährt man durch Gespräche. Und da wird mein Wissen durch die Kontakte, die jetzt durch den Podcast auch erst entstanden sind und durch meine Besuche auf den Messen natürlich noch steigen. Und da hoffe ich euch auch an der einen oder anderen Stelle vielleicht mal etwas sagen zu können, was euch andere noch nicht gesagt haben. Das ist nämlich das wirklich Schwierige, weil es eben sehr viele YouTuber gibt, die sehr viel Wissen haben. Und ja, also da etwas zu finden, was jemand noch nicht erzählt hat, ist gar nicht so einfach. Gut. Jetzt kommen wir zur Stanwell-Pfeife. Also, letztlich hat es geklappt. Benny konnte sie für mich ersteigern. Vielen Dank nochmal, Benny. Und ja, der Preis ist aber dann doch noch ein bisschen angestiegen. Also, Johannes und ich waren nicht die Einzigen, die auf die Pfeife Gebote abgegeben haben. Beziehungsweise Benny und Johannes waren nicht die Einzigen. Also ist es noch ein bisschen hochgegangen im Preis, aber ich habe jetzt mit Versand insgesamt 120 Euro bezahlt. Also bin ich sehr zufrieden. Und es ist eine Premiere für mich, denn es ist die erste gebrauchte Pfeife, die ich mein eigen nennen werde. Noch ist sie bei Janis, der sie wunderbar, wunderschön aufbereitet hat für mich. Vielen Dank, Janis, einfach für diesen Freundschaftsdienst. Ich finde es einfach hervorragend und bin dir sehr dankbar. Von Janis ist übrigens auch das wunderschöne Foto, das das heutige Cover der Folge ziert. Ja, so sieht sie jetzt aus, wie neu, finde ich. Und ich freue mich sehr darauf, wenn sie dann bald bei mir ist und ich sie, ja, kann man das noch einrauchen nennen? Ja, einweihen darf. Ja, weil eingeraucht ist sie ja mittlerweile seit, weiß ich nicht, 30 Jahren. Ja, ich freue mich sehr drauf und ich finde sie wirklich wunderschön und ja, es wird, glaube ich, eine Ausnahme bleiben. Ich will mich gar nicht festlegen, wenn ich damit jetzt eine gute Erfahrung mache mit so einer gebrauchten Pfeife, kann es natürlich sein, dass ich zu anderen Zeitpunkten dann auch sage, Mensch, komm her, warum nicht wieder mal eine gebrauchte Pfeife? Ein schönes altes Stück, was es heute nicht mehr gibt, kann ich mir durchaus vorstellen, aber ich fürchte eher, es wird die Ausnahme bleiben. Gut, also sie ist wunderschön. Ich hatte sie bisher noch gar nicht in der Hand, denn ich habe das Paket direkt so weitergeschickt an Janis. Habe es gar nicht erst aufgemacht, weil Janis mir angeboten hatte, sie aufzubereiten. Und ich gedacht habe, jetzt ist sie schön verpackt und wenn ich sie jetzt aufmache, dann, ja gut, ich hätte sie natürlich kurz anschauen können, gleich wieder reintun können, zukleben können, aber ich war gerade sozusagen unterwegs und habe das Paket einfach mitgenommen, schnell einen Aufkleber drauf gemacht und gleich weitergeschickt. Also ich freue mich drauf, wenn ich sie dann endlich in der Hand halten kann. Vielleicht wollte ich mir diese Überraschung und dieses schöne Moment des ersten Mals in der Hand halten auch aufsparen dafür, wenn sie dann wirklich richtig schön aufgearbeitet ist. Ja, ich glaube, das war eigentlich der eigentliche Grund, warum ich sie noch nicht aus dem Paket rausgenommen habe. Ja, ich freue mich sehr drauf und ja, Stanwell, muss ich schon sagen, ist und bleibt eine meiner Lieblingsmarken, was Pfeifen angeht, wenn es um Markenpfeifen geht. Ich habe die anderen Pfeifen, die ich auf der Pfeifenmesse in Hanau gekauft habe, mittlerweile übrigens auch alle mehrfach geraucht schon. Also sowohl die Pfeife von Wolfram Benz als auch die von Manfred Hortig. Davon gibt es dann auch nochmal irgendwann Bilder. Klar, passt ja immer nur ein Bild aufs Cover. Also die kommen noch. Und die von Wolfram Benz, sehr für seine Art Pfeifen zu bauen, untypisch kleine Pfeife, finde ich besonders schön, weil sie wirklich auch ein relativ kleines Füllvolumen hat. Und ich ganz gerne mal, wenn ich am Wochenende zum Beispiel mal 3-4 Pfeifen am Tag rauche, ganz gerne mal eine dabei habe, die nicht so ein großes Füllvolumen hat. So, dass ich da vielleicht mal nur 20-30 Minuten rauche. Das ist einfach mal eine schöne Abwechslung. Und ich muss jetzt auch sagen, da ist ja das Mundstück aus Ebonit, aus SEM-Ebonit. Und ich habe immer gesagt, ich mag Acryl lieber. Aber ich finde jetzt, dass dieses Ebonit auch seine Vorzüge hat. Tatsächlich fühlt sich das im Mund irgendwie ein bisschen weicher an. ich, nicht weicher im Sinne von, ja, also das ist ja nicht weich im Sinne davon, dass man drauf beißt und sich dann irgendwie das Mundstück verformt, dann wäre es wirklich weich, sondern einfach so das Gefühl an der Lippe ist ein bisschen etwas anderes. Ich würde trotzdem sagen, dass ich Acryl aufgrund seiner pflegeleichten Eigenschaften insgesamt vorziehe, aber dieses Mundstück gefällt mir sehr gut, vor allem in dieser schönen blau-weißen Cumberland-Optik. Und das SEM Ebonit läuft ja auch, aus meiner Erfahrung kann ich mittlerweile sagen, gar nicht wirklich an. Also ich habe ja eine Pfeife von Tobias Kaffel, die auch ein SEM Mundstück hat, leider eine ungefilterte, deswegen rauche ich sie nicht so oft, aber ich habe sie schon ab und zu geraucht und da ist nichts angelaufen bisher und die habe ich schon mindestens solange es diesen Podcast gibt. Also ja, also da sehe ich eigentlich kein Problem. Gut, und die Pfeife von Manfred Hortig hat eine wunderbare Eigenschaft, die ist nämlich ein bisschen bent sozusagen, also da ist der Holm bent und ist ja so eine Volcano-Form und das Mundstück ist ein ganz kurzes, leicht angewinkeltes rotes Mundstück und wenn ich diese Pfeife clenche, liegt sie praktisch komplett an meinem Gesicht an, also an meinem unteren Teil des Gesichtes, unterhalb des Mundes, ja, also ich clenche merkwürdigerweise immer links. Das ist einfach so eine Angewohnheit. Und da liegt praktisch die gesamte Pfeife vom Mundwinkel bis zum Kinn an. Das ist schon irgendwie ein schönes Gefühl, finde ich. Das hat was, habe ich bei keiner anderen Pfeife. Ja, die beiden Pfeifen habe ich also schon mehrfach geraucht und immer mit dem Messetabak, von dem ich euch heute erzählen will. Und ich möchte für diesen Messetabak heute mal eine Lanze brechen. Ich finde ihn herausragend gut. Ich finde ihn ausgezeichnet. Ich habe jetzt schon über die Hälfte davon weggeraucht. Ich habe ihn hier gerade in der Hand. Der Duft ist sehr tabakecht. Man riecht den Burley, man riecht den Virginia und man riecht vor allem auch Perique. Also eine deutliche Ketchup-Note ist zu spüren. Und er hat auch was Moosiges, also der kalte Tabak. Und der Schnitt gefällt mir auch sehr gut mit diesen Cube Cuts, die da drin sind, den teilweise etwas größeren Broken Flake Stücken. Also ein sehr schönes, buntes Tabaksbild, macht Spaß, da mit den Fingern reinzugehen, die Pfeife damit zu füllen. Das ist schon mal hervorragend. Er ist, muss man dazu sagen, wahnsinnig feucht. Also zumindest meine Dose war sehr, sehr feucht. Ich habe sie tatsächlich eine ganze Nacht und einen ganzen Tag offen stehen lassen, dabei nach einem halben Tag mal gewendet, also mal umgerührt, sodass auch der untere Teil des Tabaks an die Luft kommt. Und er ist immer noch so feucht, dass ich immer so ein leichtes Blubbern im Holm habe, wenn ich den Tabak rauche, was dem Genuss keinen Abbruch tut. Also der raucht sich trotzdem sehr gut, aber man merkt halt einfach, der Filter ist hinterher richtig feucht immer noch. Und es blubbert hin und wieder, ist ja kein Problem, geht man einmal mit dem Pfeifenraucher ins Mund, Pfeifenreiniger ins Mundstück und alles ist wieder gut. Das stört mich überhaupt nicht. Aber erstaunlich feucht, dieser Tabak. Nach diesen 24 Stunden Trocknen fand ich ihn aber doch noch viel einfacher und unkomplizierter zu rauchen. Geschmacklich hat er sogar auch noch mal ein bisschen gewonnen, finde ich, durch das Trocknen. Ja, wie raucht sich dieser Tabak? Er raucht sich hervorragend, er brennt gleichmäßig, ohne zu zicken, wunderbar runter. Und der Geschmack ist aus meiner Sicht schon sehr, sehr, sehr gut. Ich finde, das ist ein erstmal im Vordergrund steht der Virginia Burley Mix, wo aber der Burley sehr deutlich rauskommt. Also ich würde den Geschmack als sehr Burley-lastig bezeichnen. Eigentlich so wie Nashville County, nur noch mit ein bisschen Perique dazu. Ja. Und ich habe in letzter Zeit öfter von dem Tabak in der Art gehört, dass Leute sagen, ja, das ist ein schöner All-Day, der ist schön bekömmlich, der ist angenehm, eingängig, leicht zu rauchen. Aber ich finde, er ist mehr als das. Er ist ein besonders guter Tabak, finde ich. Ich habe den Eindruck, wenn der jetzt irgendwie noch ein aufwendigeres Logo hätte und einen fashion Namen, dann würde der richtig gefeiert werden. Und ich habe so den Eindruck, dadurch, dass es einfach in Anführungsstrichen der Messetabak ist, kommt er ein bisschen zu schlecht weg. also in meiner Wahrnehmung. Ich finde ihn wirklich herausragend gut. Und dass ich halt schon über die Hälfte des Tabaks innerhalb einer Woche aufgeraucht habe, spricht einfach für sich für mich. Also das heißt einfach, dass ich ihn sehr gerne mag, weil ich ihn immer wieder rausnehme und immer wieder gerne rauche. Und das Aroma würde ich so in Richtung frisch geschnittenes Holz und Kräuter, und zwar so Kräutertee, Kräuter, ich weiß nicht, welche das genau sind. Es gibt so ein bestimmtes, so was leicht Bitteres, so einen bestimmten Geschmack, den der typische Kräutertee so hat. Ich weiß gar nicht, was da genau drin ist. Ich habe schon die ganze Zeit überlegt, welche Kräuter das sind. Es ist jetzt sicherlich nicht Thymian oder sowas Einprägsames, sondern so Wiesenkräuter. So in die Richtung geht der Geschmack. Und er ist auch von der Stärke genau richtig für mich. Also er ist deutlich spürbar, aber nicht so stark, dass ich sage, naja, da ist mal was für besondere Abende. Sondern er ist wirklich genau richtig. Kräftig, spürbar, aber nicht übertrieben kräftig. Ja. Und an Essen habe ich dabei natürlich auch wieder gedacht. Und zwar an Pommes Rot-Weiß. Das ist einfach so ein Essen, was immer geht. Ich glaube, ich habe auch schon mal bei einem anderen Tabak gesagt, dass ich da an Pommes Rot-Weiß denke. Wie gesagt, irgendwann gehen mir die Speisen aus. Aber ich dachte halt einfach so richtig schön, deftig, Pommes Rot-Weiß. Einfach was Leckeres, Unkompliziertes. Ja, aber trotzdem immer irgendwie ein Highlight, wenn man Pommes Rot-Weiß isst, finde ich. Naja, gut. Okay, vielleicht ist es auch kein besonders gelungener Vergleich, weil Pommes Rot-Weiß ja doch eher, kommt ja auch nochmal auf die Pommes an, ja, kann ja auch relativ, ja, ach, wie sagen, unspektakulär sein. Also das wollte ich damit nicht drüber bringen, sondern eher, dass es einfach immer lecker ist, diesen Tabak zu rauchen und das irgendwie immer geht. Insofern stimme ich natürlich mit den Leuten überein, die sagen, der ist eingängig und das ist ein schöner All-Day, ja, aber ich finde halt, es wird ihm nicht ganz gerecht im Tabak. Ich finde ihn besser als nur einen guten All-Day. Ich finde ihn schon in die Liga Louisiana Broken, Nashville County, Nebari, in diese Liga gehörend. Ja, also sehr, sehr guter naturbelassener oder naturnah Tabak. Ansonsten habe ich natürlich den Balkan Sobrani weitergeraucht. Und was ich erstaunlich finde, ist, dass dieser Tabak, obwohl er jetzt so alt ist, nicht gekippt ist in dieser einen Woche. Denn ich hatte mal, ich meine, ich habe es auch hier erzählt, ich müsste jetzt nochmal in die Folge reinhören nach der Messe Stuttgart, um es sicher zu wissen, aber ich meine, ich habe es auch erzählt, dass ich mal einen Dunhill London Mixture hatte, auch gut 30 Jahre alt, mindestens, vielleicht 40, den ich geöffnet habe und der mir am Anfang wahnsinnig gut geschmeckt hat und der nach 3-4 Tagen dann richtig gekippt ist. Und ja, ich habe das erzählt. Also der dann so ein Stockfleckenaroma bekommen hat. Ja, also richtig, richtig unangenehm. So, dass ich ihn wirklich verwerfen musste. Ich konnte den nicht mehr rauchen. Der hat so übel, ja, gerochen, ist schon geschmeichelt. Ja, also wenn ich da die Dose aufgemacht habe, habe ich den Kopf weggedreht, weil ich den Geruch nicht ertragen konnte. Wirklich, ich glaube, es ist uns allen schon mal passiert, dass wir irgendwo nasse Wäsche vergessen haben, ja, für eine Woche oder so. Ist das euch schon mal passiert? Mir ist das schon mal passiert in meinen 47 Lebensjahren und dieser Duft, der da aufsteigt, den konnte man vergleichen mit dem Geruch dieses Tabaks, also nicht mehr genießbar. Ich habe ihn trotzdem einmal versucht zu rauchen in diesem Zustand und die ganze Pfeife hat danach nach Stockflecken gerochen und auch der Rauch hat überhaupt nicht mehr gut geschmeckt. Es war wirklich kein Genuss mehr. Und hier ist es gar nicht so. Dieser Balkan Sobrani ist in keiner Weise schlechter geworden. Ich würde sogar sagen, er ist seit dem Öffnen noch etwas besser geworden, weil er direkt nach dem Öffnen doch arg feucht war noch. Das muss man sich eigentlich mal klar machen. Der hat da irgendwie 50 Jahre in der Dose gelegen und war richtig, richtig feucht noch. Ne? Also der war richtig gut verschlossen. Das war ja auch so eine Dose, die man erst öffnen musste, so ähnlich wie die Red Trace-Dosen, ne? Also wo man erst so einen Metalldeckel abziehen muss. Also der war richtig gut verschlossen. Und ich habe den nochmal so ein paar Stunden lüften lassen und dadurch hat er jetzt eher nochmal gewonnen. Und ich habe ihn immer noch nicht aufgeraucht, weil ich jeden Tag genau eine Pfeife davon rauche. Und die genieße ich sehr. Also ich muss schon sagen, diese Intensität dieses Orients da drin, die ist schon die Sucht ihresgleichen. Das findet sich so schnell nicht wieder. Das ist aber nicht, ich habe schon gedacht, das ist nicht unbedingt so, weil der Balkan Sobrani so unerreicht ist. Und weil, kann natürlich sein, ich habe ihn ja nie frisch geraucht, aber ich glaube nicht, dass es die Mischung an sich ist, sondern einfach das Aging, was ihm nochmal diesen besonderen Schliff verleiht. Ja, des Weiteren habe ich weiter Rossinante geraucht. Und zwar hatte ich jetzt das Glück, dass Hans mir eine Probe geschickt hat von dem Rossinante, der noch nicht geaged war. Also relativ frisch. Da war jetzt nicht komplett direkt aus der Fabrikation rausgenommen. Der war schon auch ein paar Tage alt, aber eben nicht 2 Jahre geaged. Und das war schon interessant, was für ein Unterschied das ist. Diese beiden Tabake mal zu vergleichen, geaged und nicht geaged. Also allein diese 2 bis 3 Jahre, die der Rossinante da aged, machen schon einen riesen Unterschied. Er wird einfach vom Charakter her dunkler dadurch. Er wird ein bisschen einförmiger, also er ist weniger kantig, also er hat weniger Spitzen im Geschmack, so würde ich das mal ausdrücken, weniger Ecken und Kanten, sondern ist eher so gleichförmig und aber auch insgesamt schwerer, dunkler und kräftiger, wenn er geaged ist. Frischer schmeckt er mehr nach Virginia und vielleicht ein bisschen Kentucky, aber Burley und Perique kommen nicht so deutlich durch. Und ich bin gespannt, ich habe den nicht geagten jetzt erst 2-mal geraucht. Das heißt, da kann ich noch nicht so ganz viel dazu sagen. Den werde ich noch öfter rauchen, weil ich habe eine relativ großzügige Probe bekommen, so 20 Gramm oder sowas. Aber den Rossinante geaged habe ich jetzt auch schon fast zu 2/3 aufgeraucht. Also nach wie vor auch einer meiner liebsten Tabake, würde ich sagen Top-Favoriten, aber liebsten Tabake, die ich so kenne. Ja, was habe ich noch geraucht? Den Nerding Eric's Reserve habe ich zu Ende geraucht. Da war nicht mehr so viel von übrig, den habe ich aufgeraucht. Der war dann am Ende, ich hatte den nicht umgefüllt, sondern in der Dose belassen, doch sehr trocken geworden. Das hat aber dem Genuss überhaupt keinen Abbruch getan. Im Gegenteil, hat das Rauchverhalten nochmal etwas verbessert. Er war jetzt auch nicht knochentrocken, aber schon so, dass man jetzt nicht mehr die Knick- und Faltmethode anwenden konnte. Jetzt hat Spyro wieder seine dollen 5 Minuten. Vielleicht hört man gleich hier was schlagen und rasseln. Das hat er manchmal. Dann springt er quer durch die Bude und schmeißt alles um. Also wenn es jetzt gleich rumpelt im Hintergrund, das ist mein Kater, der gerade wieder mal freidreht. Ja, also Nerding Eric's Reserve. Abschließend hervorragender Tabak. Hatte großen Spaß mit dem. Würde ihn mir auch eventuell irgendwann nochmal zulegen. Also das ist wirklich einer der Virginia Flakes, die ich wirklich sehr, sehr gern mag. Aber bei all den Dosen, die noch ungeöffnet hier stehen, wird das wahrscheinlich die nächsten Jahre erstmal nicht passieren. Ansonsten hatte ich noch ein Geschenk mitgebracht von der Pfeifenmesse in Hanau. Nämlich der liebe Volkmar hat mir eine schon offene Dose Dunhill Early Morning Pipe geschenkt. Die war, glaube ich, nicht ganz so alt. Da ist noch ein Warnhinweis drauf. Wahrscheinlich einer aus den letzten Jahren, wo es Dunhill noch gab. Der ist nun wirklich sehr, 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 sehr trocken. Weil der wirklich auch schon lange offen ist, in der Dose einfach. Das ist fast schon Staub. Also der ist auch so trocken, dass wenn man reinfasst, er sofort zerbröselt. Also das ist wirklich, ich fasse da rein und habe nur noch Tabakbrösel in der Hand, keine erkennbaren, irgendwie gearteten Stücke mehr, sondern einfach nur noch so eine Art Krümel. Lässt sich aber trotzdem immer noch hervorragend rauchen und schmeckt immer noch sehr, sehr, sehr gut und hat auch so ein ganz kleines bisschen diesen Aging-Effekt. Er ist, glaube ich, in meiner Erinnerung zumindest, ich habe jetzt lange keine frische Dose Early Morning Pipe mehr gehabt, aber doch ein bisschen intensiver nochmal insgesamt im Geschmack und diese für den Early Morning Pipe typische Orientnote kommt noch ein bisschen kräftiger zu tragen. Und er raucht sich, wie gesagt, obwohl er knochentrocken ist, hervorragend. Man muss halt nur ein bisschen vorsichtig rauchen. Er brennt halt sehr schnell runter, sonst wird halt die Pfeife sehr, sehr heiß, wenn man viel zieht. Ganz kleine Züge, ganz vorsichtig, dann schmeckt er auch so hervorragend. Ich bin kein Freund davon, trockene Tabake wieder anzufeuchten. Mache ich eigentlich nie. Warum, könnte man fragen. weil ich das irgendwie auch unnötig finde. Also ein Tabak ist, kann zu feucht sein, um ihn zu rauchen in meiner Wahrnehmung, aber eigentlich nicht wirklich zu trocken. Gut, wenn er jetzt noch viel trockener wird, dann ist er einfach nicht mehr in die Pfeife zu bringen. Dann wird es einfach Staub sein. Und dann wird es irgendwann den Rauchkanal verstopfen, wenn man dran zieht. Aber trockener Tabak ist gut genießbar. Und ich habe irgendwie einen Widerwillen dagegen, den künstlich anzufeuchten, irgendwie mit Wasser zu besprühen oder so. Ich weiß nicht warum. Ich kann ihn ja so rauchen. Ansonsten habe ich den SVH Flake immer mal wieder geraucht, besonders wenn ich jetzt in Gesellschaft unterwegs war, mal im Urlaub, wenn ich mich mit Freunden getroffen habe, dann hatte ich immer mal gerne den SVH Flake dabei, weil das einfach immer auch für andere dann ein schönes Erlebnis ist, weil der so eine tolle Raumnote hat. Den habe ich immer mal wieder geraucht, der ist jetzt auch fast alle, ich glaube, das kann man jetzt auch abschließen. Abschließend ein wirklich guter Virginia Flake in erster Linie. Mit einer sehr klaren Vanillenote, die aber so im, jetzt wo ich ihn doch öfter geraucht habe, im zweiten Teil, in der zweiten Hälfte des Kopfes ein bisschen an seiner Qualität verliert. Also die Vanille ist nicht mehr ganz so schön eindeutig Vanille, sondern kriegt so ein bisschen was leicht geröstet, würde ich mal sagen. Verbrannt ist schon zu viel, aber sowas Geröstetes, so ein bisschen nicht mehr so ganz klar Vanille. Ich weiß nicht, wie ich es anders ausdrücken soll. Aber trotzdem ein sehr, sehr guter Tabak. Das letzte Drittel muss man ja nicht unbedingt rauchen. Das mache ich dann halt weg, wenn er nicht mehr so richtig gut schmeckt. Genau. Was habe ich denn noch so geraucht? Jetzt muss ich mal in meine Liste gucken. Ich schreibe immer so ein bisschen mit. Ja, Moroccan Bazaar. Immer mal wieder. Ein, zwei Pfeifen die Woche. Und das waren so die Tabake, die ich seit der Pfeifenmesse mir gegönnt habe. War noch irgendeine Probe dabei? Nein, das war's. Eben nur der Rocinante, der ungeagte. Das war die einzige Probe, die ich jetzt noch so unterwegs dabei hatte. Gut, so viel eigentlich zum Pfeifenteil. Vielleicht noch eine Sache, genau. Mir ist was aufgefallen. Ja, und ich habe noch einen Tabak vergessen, den ich auch öfter geraucht habe. Immer mal wieder diese Woche. Den Okapi. Ja, auch den habe ich immer mal wieder geraucht. Und da hatte ich ja, genau deswegen komme ich drauf, auch in der letzten Folge gesagt, dass ich bei dem ersten Mal, wo ich den Okapi geraucht habe, diese Rose und Vanille so ganz deutlich wahrgenommen habe und dann im Verlauf ein bisschen weniger. Und mir ist aufgefallen, das war nicht nur bei dem Okapi so, sondern auch bei dem SVH Flake. Wenn ich den SVH Flake öfter hintereinander geraucht habe und nicht unbedingt direkt hintereinander, sondern einfach öfter in der Woche, dann merke ich diese Vanillenote immer weniger deutlich. Ich nehme das Aroma, je öfter ich den Tabak rauche, desto weniger intensiv wahr. Und ich glaube einfach, das ist so ein ähnlicher Effekt wie, vielleicht kennt ihr das, wenn ihr ein neues Parfüm habt, was ihr noch nie hattet, ein neues Eau de Toilette Parfüm oder was auch immer, dann riecht ihr das den ganzen Tag, wenn ihr es zum ersten Mal benutzt. Am zweiten Tag riecht es schon nur noch die erste halbe bis Stunde, wo ihr es aufgesprüht habt, und irgendwann riecht es gar nicht mehr. Und merkwürdigerweise ist dieses allererste Erlebnis, dieses allererste Mal Auftragen von dem Parfüm überhaupt nicht mehr rekonstruierbar. Also auch wenn ihr dann wochenlang andere Parfüms benutzt habt, oder ich rede mal nur von mir, wenn ich dann wirklich wochenlang andere Parfüms oder Toiletten benutzt habe, rieche ich trotzdem, wenn ich dann nach 4 Wochen wieder dieses eine Parfüm raushole, das nicht mehr so intensiv wie beim allerersten Mal. Ich glaube, das ist einfach, so funktioniert einfach unsere Wahrnehmung, so funktioniert zumindest meine Wahrnehmung, meine Geruchswahrnehmung, stumpft so ein bisschen ab, wenn sie den Duft einmal kennt. Aber ich rieche zum Beispiel das Parfüm, wenn ich es 4 Wochen lang nicht benutzt habe, dann doch wieder deutlich mehr. Und so war es nämlich auch bei diesen beiden Tabaken. Wenn ich den SVH Flake mal 5 Tage gar nicht angefasst habe und dann wieder geraucht habe, habe ich die Vanille wieder so richtig deutlich wahrgenommen. Beim zweiten Mal, am selben Tag oder am nächsten Tag schon wieder nur noch hauptsächlich Virginia Flake mit ein bisschen Vanille. Genauso war es mit dem Okapi. Ja, ich habe ihn mal ein paar Tage nicht geraucht, dann wieder angezündet und da war wieder Rose und Vanille. Deutlich, aber nicht wieder ganz so deutlich wie beim allerersten Mal. Das ist einfach so meine Beobachtung. Ich glaube, dass der Geruchssinn da so ein bisschen habituiert, sich gewöhnt an das Aroma. Was aber merkwürdigerweise bei Latakia und bei Orient und überhaupt bei naturnahen Tabaken nicht der Fall ist. Das wiederum kann ich ehrlich gesagt nicht erklären. Das weiß ich nicht, warum das so ist. Aber auch da ist es so, ein bisschen ist der Effekt auch zu beobachten, finde ich, wenn ich eine Zeit lang einen Tabak immer wieder denselben rauche, dann wird er auch irgendwie langweilig. Und wenn ich ihn dann mal 3 Wochen liegen lasse und wieder raushole, dann denke ich, ach, was ist das eigentlich für ein guter Tabak? Das habe ich auch in der früheren Folge schon mal gesagt, dass mir das manchmal so geht. Gut. Jetzt habe ich aber wirklich alles zum Thema Pfeife gesagt, was ich für heute zu sagen habe. Und jetzt geht es gleich weiter mit Schnupftabak und vor allem 5 Sorten von Rosinski, die ich probiert habe. Bis gleich. So, dann sind wir beim Thema Schnupftabak angekommen und ich habe in der Zwischenzeit ein Buch gelesen, was ich sehr empfehlen möchte. Und zwar ist das von Jörg Panier oder Panier, P-A-N-N-I-E-R, Schnupftabak für Genießer, alles rund um Schmalzler, Snuff und Co. Im Daedalus Verlag erschienen. Gibt's bei allen gängigen Buchhandlungen online und auch nicht online. Kann ich sehr empfehlen. Liest sich zügig durch, habe ich in 2 Tagen durchgelesen. Sind so, ich weiß gar nicht, so an die 200 Seiten. 180, muss man mal schauen. 160 nur. 160 Seiten hat man schnell durchgelesen. Und es ist sehr, sehr interessant und bietet sehr viel Informationen über Hintergründe und Geschichte von Schnupftabak. Und ich will nur mal 2 Sachen aus dem Buch berichten, die ich besonders interessant fand. Und zwar ist das einmal die Geschichte, wo die Abkürzung SP herkommt oder SP, wenn man es Englisch ausspricht. Euch ist bestimmt schon mal, wenn ihr euch mit Schnupftabak befasst habt, aufgefallen, dass viele, gerade englische Schnupftabakmarken, sowas wie Candle Snuff SP, ja, irgendwie im Namen enthalten. Und was bedeutet jetzt dieses SP? Das habe ich mich schon immer gefragt. Was heißt es eigentlich? SP. Das sind in der Regel Schnupftabake, die nicht mentholisiert sind, die entweder leicht floral aromatisiert sind oder komplett tabakecht sind. Die Geschichte kommt daher, dass während des spanischen Erbfolgekriegs in 1702 ein Seegefecht stattfand. Und zwar vor der spanischen Küstenstadt Vigo. Da ist es dazu gekommen, die englische Flotte einen spanischen Konvoi angriff, um Beute zu machen. Bei dieser Aktion hatten die Engländer gehofft, Gold zu erbeuten. Was sie aber in Wirklichkeit erbeutet haben, war nichts anderes als jede Menge Schnupftabak, und zwar 50 Tonnen davon. Gab es noch eine interessante Geschichte. Durch eine Explosion von einem angreifenden Boot kam es dazu, dass eine Wolke Schnupftabak ein Feuer auf einer englischen Fregatte namens Torbay gelöscht hat. Also zufällig. Das war nicht irgendwie geplant. Und praktisch der Schnupftabak die englische Flotte da oder dieses Schiff zumindest gerettet hat. Das ist so eine kleine Nebengeschichte. Auf jeden Fall wurde dieser Angriff das Fiasko von Vigo genannt, weil eben nichts erbeutet wurde aus Sicht der Engländer, nichts Wertvolles, kein Gold, sondern eben nur Schnupftabak. Und damals war in England Schnupftabak noch nicht beliebt. In keiner Weise. Wurde nicht gesnufft in irgendeiner Form. Und letztlich haben die Engländer dann im Hafen diese Beute in Anführungsstrichen gekennzeichnet mit SP für Spain. Also das war einfach die Beute aus dem Angriff auf die Spanier, SP. Daher kommt dieses SP. Ja, das ist doch interessant. Das hätte ich jetzt wirklich nicht gedacht. Man könnte ja denken, vielleicht heißt es irgendwie Superprise. Irgendwas steht auch in dem Buch drin, ja. Aber nein, es ist einfach eine Abkürzung für Spain. Und es hat sich bis heute gehalten, diese Abkürzung. Das fand ich zum Beispiel interessant. Eine andere interessante Geschichte war die Geschichte von Wilsons of Sharrow und J.H. Wilson. Das sind Gebrüder, die letztlich in unterschiedliche Mühlen abgewandert sind. Also die haben sich praktisch ihr Geschäft geteilt. Die Wilsons of Sharrow sind in die Sharrow Mills gegangen. Die gibt es heute noch. Das sind so Mühlen, Tabakmühlen, die noch durch Wasser angetrieben sind. Also die werden sind heute noch in Betrieb. Und die anderen haben eben eine andere Mühle sich genommen und haben sich dann J.H. Wilson genannt. Aber das sind Gebrüder. Und deswegen ist diese Namensähnlichkeit da. Auch das fand ich zum Beispiel eine interessante Information. Und zwar sind... Ich muss gerade noch mal korrigieren. Ich habe nämlich noch mal nachgelesen. Genau. Joseph und Henry Wilson haben 1833 das ursprüngliche Familienunternehmen Wilsons mit ihren Cousins William und George geteilt. Und das waren nicht Gebrüder, sondern Cousins. Und die William und George sind zu den Sherrow Mills gegangen und haben sich fortan Wilsons of Sherrow genannt und Joseph und Henry 1837 zur Westbrook Mill. Und deswegen heißt es auch J&H Wilson. Also Joseph und Henry Wilson. Solche interessanten Fakten bekommt man zu lesen, wenn man sich das Buch zu Gemüte führt. Kann ich also sehr empfehlen. Dabei habe ich auch über Schmalzler noch eine ganze Menge erfahren. Schmalzler ist gar nicht so alt. Das ist relativ im Vergleich zu jetzt den SP-Snuffs, ja, worüber wir eben geredet haben, eine relativ junge Erfindung aus Bayern. Ursprünglich noch mit Butterschmalz hergestellt. Das hat man dann irgendwann nicht mehr gemacht, weil Butterschmalz eben schnell ranzig wird und dadurch der Tabak nicht besonders lange haltbar ist und ist dann irgendwann zu Paraffinöl übergegangen oder Weißöl, was heute verwendet wird, um Schmalzler zu ölen. Und im Schmalzler ist ein Tabak drin, der, das ist eigentlich, Schmalzler ist immer Brasil-Tabak und enthält Blattrippen aus den Abfällen von der Zigarrenherstellung. In der Zigarrenherstellung werden ja die Tabakblätter von ihren Rippen, von diesen mittleren Rippen getrennt. Und diese Rippen werden dann für die Schmalzerherstellung benutzt. Und zwar liegt es nicht daran, dass man damit irgendwie den Preis drücken will oder irgendwie, irgendwie günstiger machen will, sondern diese Blattrippen sorgen für den dem Schmalzler eigenen Geschmack, beziehungsweise das eigene Aroma und machen ihn außerdem leichter schnupfbar. Also es verbessert aus der Erfahrung heraus die Eigenschaften von Schmalzler. Deswegen werden diese Blattrippen da eingesetzt. Außerdem wird in einem bestimmten Schmalzler, nämlich dem Fresco-Schmalzler, den gibt es heute, glaube ich, nur noch von Pöschl, gab es mal von Sternecker auch. Sternecker gibt es nicht mehr, hat geschlossen leider. Ich hatte ganz früher mal einen Sternecker-Snuff, also einen Schmalzler, weiß ich noch. Und der hat mir sehr gut gefallen, kann ich mich erinnern. Vom Geschmack her zumindest. Ne? Ich mag ja dieses Kribbeln im Rachenraum nicht so ganz so gerne, aber mittlerweile bin ich ganz sicher, dass ich auch ganz viele Schmalzler ausprobieren werde. Ich habe auch schon übrigens was bestellt, erzähle ich euch gleich. Weil ich einfach jetzt so neugierig nochmal auf dieses Aroma geworden bin. Denn in meiner Erinnerung ist das Schmalzler-Aroma schon was Besonderes. Ganz besonders intensiv und angenehm mild und tabakecht. Also das möchte ich einfach unbedingt nochmal erleben. Und im Schmalzler wird auch Mangotes eingebaut. Das ist eine auf ganz bestimmte Art aufbereiteter Brasil-Tabak, der nochmal in so Rollen gepresst wird, so ähnlich wie so diese Curly-Stränge, ja, wie sie für Pfeifentabak für Curly-Flakes benutzt werden. Also da wird der Tabak in einer bestimmten Art gepresst und rund gepresst und gelagert und dann gerieben. Und dieses Mangotes wird diesem Fresco-Schmalzler beigefügt, der dadurch ein ganz besonderes eigenes Aroma nochmal enthält. Das steht auch alles in dem Buch drin, hat mich wahnsinnig neugierig nochmal auf Schmalzler gemacht. Und ich habe jetzt Folgendes getan. Ich habe nämlich einen alten Freund angeschrieben, der ein ähnlicher Phasenmensch ist wie ich, der so Phasen hat, wo er besondere Vorlieben hat. Und der hat mal zu einer Zeit, wo ich von Schnupftabak, Snuff und Schmalzler überhaupt nichts wissen wollte, ganz, ganz viel immer geschrieben, muss mal den und den probieren und die Sorte ist ganz toll und ich habe gerade den so und so Snuff probiert und der gefällt mir so gut und jetzt habe ich eine neue Sorte aus den USA und willst du die nicht auch mal bestellen? Und ich habe immer gesagt, du, im Moment bin ich wirklich gar nicht auf Snuff zu sprechen in irgendeiner Form oder auf Schmalzler. Ich habe da jetzt nicht so ein Interesse dran. Und den habe ich jetzt mal wieder angeschrieben und jetzt ist es andersrum. Jetzt bin ich gerade in so einer Phase, wo ich Schnupftabak völlig feiere und richtig Spaß dran habe. Und er will gerade überhaupt nichts davon wissen. Und er ist so, dass er sagt, er wird nie wieder Snuff nutzen und oder Schmalzer oder irgendwas in der Form und will das eigentlich alles gar nicht mehr. Und dann habe ich gesagt, na, was hast du denn noch so da? Kannst mir ja den Rest, ja, zuschicken, ja. Und genau das habe ich getan. Also irgendwie 15 Sorten hatte er noch zu Hause liegen und die sind jetzt auf dem Weg zu mir. Und da ist auch jede Menge Schmalzler dabei und vor allem fast alle Schmalzler von Bernard, ja. Das heißt, da habe ich jetzt für die nächsten Folgen erstmal wieder Material, ja, und ich habe gedacht, mein Ziel ist eigentlich, so ziemlich jeden Schnupftabak, den es im Moment noch auf dem Markt gibt, hier vorzustellen und zu probieren. Denn so viel ist es gar nicht mehr. Wenn ich zurückdenke an die Zeit, wo ich diese Snuff- und Schnupftabakphase hatte, wo ich wirklich sehr, sehr viel Schnupftabak gebraucht habe, da gab es so viele Sorten. Da gab es noch wirklich allein von Wilson's of Sharrow bestimmt 30, 40 verschiedene Sorten im Snuff-Store zu bestellen. Das ist jetzt überhaupt nicht mehr so. Da kriegt man jetzt nur noch einen Bruchteil von. Schade eigentlich, aber so ist es. Also die meisten Sorten gibt es nicht mehr. Toke gibt es in Deutschland, glaube ich, gar nicht mehr zu bestellen. Ich habe aber eine englische Seite gefunden, wo man ihn bestellen kann. Und wenn man dann Zoll bezahlt, das ist ja erlaubt. Also das darf man ja auch aus dem Ausland bestellen. Da werde ich drauf zurückgreifen. Wahrscheinlich noch die Toke Snuffs habe ich in Erinnerung als sehr, sehr feine, staubige und schwer zu schnupfende Snuffs, aber sehr, sehr interessant im Aroma. Ja, werde ich auch noch drauf zurückkommen. Ich habe ja schon bei einer englischen Seite bestellt, da habe ich allerdings jetzt seit Beginn dieser Staffel nichts mehr von gehört. Das wird wohl irgendwo beim Zoll liegen. Und das liegt ja dann immer Ewigkeiten da rum und dann kommt irgendwann eine Nachricht, dass man Zoll bezahlen soll, bevor es weitergeht. Also da stelle ich mich auf mindestens 6 Wochen Wartezeit noch ein, bis das hier angekommen ist. Aber dann habe ich einiges wieder, was noch zu mir unterwegs ist. Eben diese Bestellung, dann die Bestellung von meinem Kumpel. Und dann werde ich irgendwann die restlichen Sorten, die ich noch nicht probiert habe, auch noch bestellen. Jetzt erstmal zu den Rosinski-Tabaken, die ich probiert habe. Ich kann jetzt schon mal sagen, also Rosinski ist schwer zu toppen. Also da gibt es ein paar Sorten dabei, da komme ich gleich drauf zurück. Wenn es die nur noch gäbe, wäre ich auch schon zufrieden. Also dann hätte ich vom Genuss her jetzt nichts vermisst. Ja. Und ich bleibe in der Struktur wie immer und berichte einen Schnupftabak nach dem anderen, den ich probiert habe. Das erste ist der Rosinski Kätner Tabak. Ich gehe gerade nochmal auf die Seite von Rosinski und lese die Beschreibung von da vor zu dem Kätner Tabak. Das muss ich sagen, ist jetzt auch ein sehr, sehr guter Schnupftabak, aber das ist nicht gerade einer meiner Favoriten geworden. Warum, sage ich gleich. Okay, also der Kätner Tabak. Hier steht, es ist der Biergartenschnupf. Und zwar Tabak rein, vergoren nur mit Zutaten, die im Garten eines Kätners wuchsen. Tabakwürze gepaart mit erdigen und Küchenkräuteraromen. Und genau das ist auch das, was man, wenn man diesen Snuff, ich würde sagen, es ist ein Snuff, ja, vom Mahlgrad her, wenn man den genießt, als erstes dominiert, dieser ganz starke Kräutergeruch. Und ich habe ja eben bei dem Messetabak gesagt, dass der so nach so Kräutertee so ein bisschen schmeckt, finde ich, vom Aroma her. Der hier erinnert mich an einen Tee, den ich als Kind immer getrunken habe, wenn ich irgendwie Magen-Darm-Probleme hatte. Ich weiß nicht, ob den irgendeiner von euch kennt. Der hieß Sidroga-Magentee. Das ist so ziemlich das bitterste und intensivste Kräuteraroma, was man sich überhaupt vorstellen kann. Habe ich halt einfach, assoziiere ich mit Bauchschmerzen und Übelkeit dieses Aroma. Ist nicht unbedingt schlecht, ja, aber ich assoziiere es halt mit Übelkeit und Bauchschmerzen, das ist irgendwie tief verankert und danach riecht dieser Snuff auch, nach so ganz bitteren, vielleicht so Schwedenkräutern, ja. Deswegen ist es jetzt nicht so mein Favorit, es ist trotzdem ein sehr, sehr guter Snuff. Von den Eigenschaften her Die Farbe ist hellbraun, der Malgrad ist fein bis vielleicht mittel, aber eher fein. Und die Feuchtigkeit ist schon trocken in meiner Erfahrung. Und der Geschmack ist, wie gesagt, kräutrig und zwar volle Breitseite Kräuter. Ne? Also da ist vom Tabak erstmal nichts zu spüren. Der hält auch relativ lang an, aber nicht ganz so lange. 10 Minuten würde ich sagen. Und das Schnupfverhalten ist recht unkompliziert. Obwohl er recht fein gemahlen ist und nicht ganz so feucht, schnupft er sich doch relativ einfach und unkompliziert. Und das Nikotin, naja, wie gesagt, ich habe jetzt, genau, das stand auch in dem Buch drin, dass im Schnupftabak in einer Prise ungefähr das Nikotin drin ist von 0,5% einer Zigarette. Ich hatte in den Studien ganz anderen Sachen gelesen und ich hatte auch, gib mal bei Google ein, Nikotingehalt Schnupftabak. Da werdet ihr als Antwort bekommen, dass in einer Prise Schnupftabak ungefähr das Nikotin einer Zigarette drin ist. Das wirklich, ihr könnt es eingeben bei Google, schaut selber nach. Mal ehrlich, glaubt ihr das? Das kann ich mir im Leben nicht vorstellen. Diese 0,5% einer Zigarette, die kann ich mir sehr gut vorstellen. Denn ehrlich gesagt, also eine wirkliche Nikotinwirkung habe ich noch von keinem Schnupftabak oder Schmalzler oder irgendwas in der Richtung auch nur annäherungsweise wahrgenommen. Es ist so, dass das Brennen in der Nase, besonders wenn es ein mentholisierter Snuff ist, der sehr stark mentholisiert ist, schon so ein gewisses Körpergefühl auslöst, so ein Rush-Gefühl. Aber das ist nicht Nikotin in meiner Wahrnehmung. Nikotin hat eine ganz bestimmte Wirkung, die ich sehr, sehr gut kenne und die ich sehr gut nachempfinden kann und rekonstruieren kann. Das ist sowas zwischen Schwindel und Glücksgefühl. Irgendwie so ein ganz leichtes, so ein Kribbeln überall und so ein leichter Schwindel habe ich von Schnupftabak noch nie wahrgenommen. Vielleicht jemand, der völlig nikotinnaiv ist, wenn der einen sehr, sehr starken Snuff benutzt, kann sein, dass der ein bisschen was merkt. Ich würde die Kategorie Nikotin mal weglassen, weil in meiner Wahrnehmung ist da nichts spürbar, nicht wirklich klar Nikotin zu spüren. Übrigens hatte ich wann war das? Am Freitag habe ich mich mit einem Freund von mir getroffen, der nikotinnaiv ist, ja, der also überhaupt nichts mit Tabak zu tun hat und hatte aber in meiner Tasche die Rosinski-Schnupftabake dabei, einige. Und habe ihm unter anderem den Klippenritt gezeigt, den grünen Schnupf, den ich letztes Mal vorgestellt habe. Und selbst er als völliger Nicht-Tabak-Freund war begeistert von diesem Klippenritt und sagt, der ist ja klasse, das ist ja angenehm, das ist ja unglaublich angenehm, was das für ein Gefühl in der Nase macht. Ja? Und dieser Geruch, dieses Wintergreen-Kräuteraroma, ganz, ganz hervorragend. Also der war richtig begeistert. Aber mir ist aufgefallen, wie schwer er sich getan hat, den Schnupftabak in die Nase zu bekommen. Also offensichtlich habe ich da ein bisschen Erfahrung, weil bei mir aus dieser Zeit, wo ich viel Schnupftabak benutzt habe, einfach noch diese Gewohnheit drin ist. Häufchen links, Häufchen rechts auf den Handrücken. Rechts Sniff, links Sniff, weg. Ja, da ist der Schnupftabak genau in der Nase, ist nichts mehr auf dem Handrücken. Einmal gesnifft, ich denke da nicht länger drüber nach. Gestern habe ich mich mit Familienmitgliedern getroffen, da hatte ich auch Snuff dabei und habe auch angeboten und einige hatten auch Interesse, es mal zu probieren. Die haben sich ähnlich schwer getan, ja. So die Nase drüber gehalten, dreimal gezogen, dann lag das Häufchen immer noch auf dem Handrücken, haben es immer noch nicht in der Nase gehabt, dann hing es irgendwo am Nasenflügel oder an der Lippe, da wo es gar nicht hingehört. Also anscheinend braucht man ein bisschen Übung. Habe ich aber jetzt nicht drauf angelegt, die zu bekommen. Bei mir funktioniert das irgendwie völlig unkompliziert. Vielleicht ist meine Nase auch anatomisch dafür besonders gut geeignet, aber ich mache einmal Sniff, Sniff, weg. Und ja, das ist mir so aufgefallen. Genau, aber kommen wir weiter zum nächsten Schnupftabak von Rosinski. Das ist nämlich der Karlsbader und das ist wieder so ein richtiger Brecher. Das ist wieder so ein richtig tolles Ding. Ja, Farbe hellbraun, Malgrad fein, Feuchtigkeit trocken. Schnupfverhalten, man muss ein bisschen vorsichtig sein. Also man sollte nicht zu fest ziehen, sonst landet er im Kehlkopfbereich. Wird nicht gerade sagen in Bronchien, aber im Kehlkopfbereich. Das ist auch nicht sehr angenehm, muss man auch husten. Ansonsten, wenn man so ein ganz kleines bisschen vorsichtig ist und nicht gerade wie verrückt zieht, kein Problem. Ja? Geschmack, Schokolade und Kaffee, und zwar deutlich, und zwar so richtig guter Espresso-Duft, ja, und Tabak. Alles drei ist spürbar. Und diese Mischung aus Schokolade, Kaffee und Tabak finde ich hervorragend. Ich schaue gerade nochmal in die Beschreibung von Rosinski selbst, was die dazu sagen. Die sagen, würziger Burley-Tabak gepaart mit Kaffeearomen, die milde Tabaksüße und die Kaffeewürze verbinden sich hintergründig zu sanft schokoladigen Anklängen. Ja, das kann ich in jeder Hinsicht bestätigen. Genau so habe ich den wahrgenommen. Und vom Anhalten her ist er, ja, die ersten 5 bis 10 Minuten sehr deutlich noch mit Schokolade und Kaffee vertreten. Und dann aber das Tabakaroma bleibt noch so eine halbe Stunde ungefähr. Ja, also schon relativ lang anhaltend und kräftig. Übrigens, auch beim Schnupftabak habe ich festgestellt, wenn ich den gleichen Schnupftabak mehrmals hintereinander verwende, nehme ich das Aroma beim 2., 3., 4., 5. Mal immer weniger deutlich wahr und es hält immer weniger lang an. Auch da tritt irgendwie so eine Gewöhnung des Riechorgans ein. Aber ne, ich kann sagen, so, wenn man ihn zum ersten Mal probiert, 5 bis 10 Minuten noch deutlich Kaffee und Schokolade, dann kommt der Tabak in den Vordergrund und der bleibt noch so eine halbe Stunde bestehen. Gut. Der nächste. Rosinski Uckermärker. Ein schwarzer Schnupf von Rosinski. Schwarzer Schnupftabak. Hier steht, das ist der rauchige Schnupf. Tabak würzig mit einer leichten Rauchnote. Mehr steht nicht dabei. Ich gehe mal der Reihe nach durch. Die Farbe ist wirklich dunkelbraun. Nicht schwarz, sondern dunkelbraun. Wenn ich ihn vergleiche mit dem Fire Dance von Samuel Gareth, doch nochmal deutlich heller in der Farbgebung. Der ist ja wirklich rabenschwarz. Der hier, der ist so dunkelbraun bis schwarz. Ja? Vom Malgrad her eher mittel. Ja, mittel bis grob schon fast. Feuchtigkeit auch deutlich spürbar, also mittelfeucht. Und beim Schnupfverhalten würde ich hier sagen, auch ein bisschen vorsichtig schnupfen, nicht ganz so feste ziehen, weil sonst die etwas gröber gemahlenen Tabakkrümel im Rachenraum landen und das ist dann dieser Schmalzereffekt, der sehr unangenehm werden kann. Also da nicht, weil er in die Lunge geht, sondern weil er sonst im Nasenrachenraum landet, nicht ganz so feste ziehen, sondern leicht aufschnuppern. Und der Geschmack ist Tabak echt, aber so ein bisschen schokoladig auch. Und zwar eher so Richtung Zartbitterschokolade, dunkle Schokolade. Und er hält so 5 bis 10 Minuten auch an. Also nicht so übertrieben lang. Ja, ich bringe nochmal in Erinnerung, Fire Dance 1 bis 2 Stunden. Ja, also das ist schon fast ein bisschen nervig. Also ist mir aufgefallen, wenn ich den Fire Dance immer mal wieder benutze, das nervt mich fast schon ein bisschen, dass der so lange einfach in der Nase bleibt. Das kann ein bisschen zu viel werden, einfach. Ja, ich schnupfe dann lieber nochmal nach. So 20, 30 Minuten ist für mich so die Schmerzgrenze. Dann alles, was noch länger anhält, finde ich eher anstrengend. Und hier ist so 5 bis 10 Minuten wunderbar. Dann der nächste, und zwar der Rosinski Brüsseler. Das ist jetzt wieder nicht gerade ein Favorit von mir. Das liegt aber daran, dass der Geschmack oder das Aroma des Schnupftabaks nicht ganz so mein Ding ist. Komme ich gleich zu. Erstmal die Farbe, auch hier dunkelbraun. Die Feuchtigkeit mittel. Und der Malgrad auch mittel. Also ganz ähnlich wie der Uckermärker von der Beschaffenheit her. Ist übrigens auch ein schwarzer Schnupf. Und er wird angegeben von Rosinski als der minzige Schnupf. Ein heller, blumiger Burley, leicht angeröstet, dazu kräftiges Minzkraut. Natürlich minzig im Anklang, eine milde Tabakwürze und feine Tabaksüße im Ausklang. Genau, also das Schnupfverhalten ist absolut easy bei diesem Tabak. Da kann man nichts falsch machen. Würde ich ungefähr vergleichen mit dem Schnupfverhalten der Gletscherprise. Das kann auch der absolute Schnupftabak-Neueinsteiger unproblematisch wegschnupfen. Bis auf die kleinen Schwierigkeiten, die ich eben erwähnt habe. Aber ansonsten wirklich in der Handhabung sehr einfach. Und das Aroma ist JHP Rödler japanisches Heilpflanzenöl. Und zwar volle Breitseite. Ja, also der ist nicht minzig, der ist einfach nichts anderes als Pfefferminz. Da ist nur Pfefferminz zu spüren. Ihr kennt doch JHP Rödler, oder? Das gibt es auch als Bonbons und das ist so dieses Heilpflanzenöl aus der Apotheke. Ja, was bei Kopfschmerzen helfen soll, das kennt, glaube ich, jeder. Genau dieses Aroma ist das. Und auch das Brennen in der Nase ist so, wie wenn man sich japanisches Heilpflanzenöl, falls ihr das mal ausprobiert habt, direkt in die Nase einbringt. Habt ihr das mal probiert? Ich habe das mal gemacht. Hab sowohl einen Tropfen in den Mund genommen, als auch schon mal aus Spaß einen Tropfen auf den Finger gegeben und das in die Nase rein gerieben. Weiß ich nicht mehr. Einfach, das ist schon lange her. Das war, glaube ich, noch in der Schulzeit. Da haben wir solche Experimente gemacht. Aber genau dieses Brennen, ja, dieses scharfe, kalte, unangenehm, fast schon stechende Brennen in der Nase, das hat man von diesem Schnupftabak. Und das macht auch einen ordentlichen Rush, so, also so ein Körpergefühl. Aber wie gesagt, ich halte es nicht für Nikotin, sondern ich halte es einfach für assoziiert mit diesem Brennen in der Nase. Ich mag das nicht so gerne. Wenn man jetzt total auf japanisches Heilpflanzenöl steht, dann wird man diesen Schnupftabak absolut feiern und lieben. Der hält für mich zum Glück nicht ganz so lange an, vielleicht so 10, 15 Minuten, dann ist das Aroma und dieses Kältegefühl auch wieder weg. Also nicht so wie jetzt bei der Gletscherprise Gold, die dann auch noch unangenehm lang angehalten hat. Und da war auch die Pfefferminze ja viel, viel schlechter für mich, für meinen Geschmack. Also dann mag ich dann doch lieber den hier, weil da ist es dann wirklich auch deutlich Pfefferminze und nicht einfach nur kalt und brennend. Aber der Brüsseler ist nicht mein Favorit. Wie gesagt, wenn ihr japanisches Heilpflanzenöl mögt, go for it. Das ist euer Schnupftabak. Und der letzte ist der Rosinski Goldapper. So, und das ist auch das Highlight. Wenn es nur noch diesen Schnupftabak gäbe, wäre ich zufrieden. Ist okay, ja. Also, wenn jetzt alle Sorten vom Markt verschwinden würden und es gäbe nur noch den, ich würde ihn mir kaufen, zu Hause aufbewahren und hin und wieder mal eine Prise nehmen und eigentlich nichts weiter vermissen. Vielleicht den Klippenritt ein bisschen, weil der nochmal eine andere Qualität hat und ein bisschen in eine andere Richtung geht, aber von dem Genuss her ist der für mich erstmal überhaupt nicht zu toppen. Da kommt lange Zeit erstmal nichts anderes und dann kommen alle anderen Sorten. Selbst der Klippenritt, der mir wirklich wahnsinnig gut gefällt, ist für mich nochmal wesentlich weniger intensiv und genussvoll als dieser hervorragende Schnupftabak. Die Farbe ist mittelbraun, die Feuchtigkeit ist mittel, ja, bis trocken. Also trocken bis mittel, mäßig feucht. Ja, so irgendwas bisschen trockener als die Gletscherprise. Und er ist ein bisschen ölig. Und ich meine auch was gelesen zu haben, dass der ein bisschen geölt ist. Ich schaue hier gerade nochmal auf der Homepage nach. Das ist nämlich ein brauner Schnupftabak. Er wird genannt der Festtagsschnupf. Und ja, besser hätte man es nicht betiteln können. Das ist wirklich ein Festtagsschnupf. Tabak rein, zweifach vergorener Burley-Tabak von sattbrauner Farbe. Mittlere Körnung, geölt von leichter Feuchte. Da ist es. Er ist geölt und das merkt man auch. Das macht ihn einfach im Schnupfverhalten so wahnsinnig unkompliziert und einfach. Also das Schnupfverhalten ist perfekt. 100,0% perfekt. Besser geht es nicht. Den kann ich sowas von easy aufschnupfen, auch in wirklich großen Portionen. Also wenn ich wirklich so eine erbsengroße Portion pro Nasenloch auf meinen Handrücken gebe, einmal Sniff und es ist perfekt in der Nase. Genau da, wo es hingehört. Ja? Im unteren Nasenbereich. Hervorragend. Und der Geschmack, das Aroma, einfach die reine, wunderbar süße Vollmilchschokolade. In einer derartigen Intensität, dass das ganze Gesicht Vollmilchschokolade ist. Ja, also ganz, ganz, ganz lecker. Viel besser, also besser geht's, glaube ich, nicht. Also ich glaube nicht, dass man einen Schnupftabak für meine Begriffe, für meinen Geschmack besser hinbekommen kann als diesen Goldapper. Ich bin ein absoluter Fan davon und er hält außerdem noch ausgesprochen lange an, aber nicht zu lang, nämlich genau die halbe Stunde, die mir gut gefällt. Ja, so 20, 30 Minuten hat man diesen Geruch deutlich in der Nase, dieses satte Vollmilchschokoladenaroma, und dann verschwindet er langsam wieder und man kann wieder nachlegen. Also ich habe gesagt, ich könnte mir gut vorstellen, wenn es nicht zu, ja, anstrengend werden würde irgendwann, den könnte ich mir von morgens bis abends reinziehen. Das ist so ein toller Snuff. Ja, also wenn ihr irgendwas mit Schnupftabak zu tun habt, wenn euch das Thema gefällt, wenn euch das Thema anspricht, wenn ihr was Besonderes erleben wollt, den Goldapper von Rosinski, solltet ihr euch auf jeden Fall mal gönnen. Das ist wirklich unglaublich lecker, dieses Erlebnis. Ja, da bin ich ein richtiger Fan von. Und das waren die 5 Rosinski-Tabake, die ich probiert habe. Jetzt habe ich noch einen Rosinski hier. Das ist der Tabakum, den habe ich noch nicht probiert. Jetzt werde ich aber erstmal wieder ein paar andere Sorten probieren. Besonders freue ich mich auf die Lieferung von meinem Kumpel mit den Schmalzlern. Also der hat da jeweils immer nur so 3-4 Prisen aus der Dose rausgenommen. Die sind alle noch fast voll. Also da habe ich noch richtig was zu erleben. Da sind dann die ganzen, ja, der Zwiefache und der Postillon und der altbayerische Schmalzler. Die sind da alle mit dabei und da freue ich mich sehr drauf. Gerade nachdem ich jetzt auch so viel über Schmalzler gelesen habe. Ach so, kleine Anekdote noch am Ende. Das muss ich noch erzählen. Das stand auch in dem Buch drin, fand ich total klasse. Und zwar habe ich da drin gelesen, woher der Name Schmarotzer kommt. Ganz, hätte ich nie gedacht, dass das was mit Schnupftabak zu tun hat. Das Wort Schmarotzer kommt daher, Schmei heißt auf Bayerisch Schmalzler. So, ne, reden die Bayern über Schmalzler, das ist Schmei im bayerischen Akzent. Und der Schmeirotzer ist jemand, der immer den Schmalzler von anderen Leuten schnort. So ist das entstanden. Der Schmarotzer. Ja, das ist Rotzer. Das ist ja naheliegend, ja. Weil er dann sich öfter die Nase putzen muss und immer rumrotzt, weil er die Nase voll Schmalzler hat, aber von anderen Leuten eben. Und das ist der Schmeirotzer, der Schmarotzer. Das habe ich auch noch nicht gewusst. Ist doch eine interessante Geschichte, oder? Das wollte ich euch als kleines Goodie noch mitgeben auf den Weg. Und dann bin ich jetzt auch am Ende der heutigen Folge angekommen und freue mich auf die nächsten Sorten Schnupftabak, die ich ausprobieren werde. Und natürlich auch auf weitere Pfeifentabake und auf meine Stanwell-Pfeife und auf die Pfeifen, die noch in Auftrag sind bei Pfeifenbauern, aber das kann noch ein bisschen dauern, bis sie kommen. Bis dahin wünsche ich euch, wie immer, so oft wie möglich den perfekten Smoke und alles das, was ihr euch für euer Leben wünscht. Und eine schöne Woche. Bis zum nächsten Mal bei Strandkorbgedöns. Macht's gut. Mm.